Am 20. Dezember des Jahres 1920 wurde die erste Radiosendung in Deutschland ausgestrahlt. Der Sender stand in dem Städtchen Königs Wusterhausen, ein paar Kilometer südöstlich von Berlin. Dort ist man stolz, der Ort zu sein, an dem die Wiege des Radios stand. Ein Anfang damals, kurz vor den Festtagen anno 1920, denn natürlich war die Wirkung dieser allerersten Sendung minimal. Die technische Ausstattung war bescheiden, der Hörfunk war noch lange nicht das einflussreiche Massenmedium, das wir aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts kennen.
Um 14 Uhr begannen die Königs Wusterhausener Rundfunkpioniere mit der Ausstrahlung eines Weihnachtskonzerts. Die Hörer wurden begrüßt, es wurde Musik live und vom Grammophon gespielt. Zum Abschluss wünschten die ersten Radiomacher ein fröhliches Weihnachtsfest. Doch wer konnte diese erste Radiosendung aus Deutschland hören? Zum einen waren es die Beamten der Reichspostempfangsstellen, deren Aufgabe es war, die Wirtschaftsnachrichten abzuhören und weiterzugeben. Eine weitere große Hörergruppe kam aus dem Ausland. Zahlreiche Empfangsbestätigungen aus Russland und England, aus Luxemburg und den nordischen Staaten zeugten von der erfolgreichen Sendung. Und in Deutschland? 1920 war das Abhören der Funkwellen noch verboten.
Dieses Zitat stammt aus der Feder von Rainer Suko. Der gelernte Sendetechniker engagiert sich im Verein, der das Funktechnikmuseum in Königs Wusterhausen betreibt. Wenn Sie einmal in der Gegend sind, dann sollten Sie durchaus ein paar Stunden für einen Besuch auf dem sogenannten Funkerberg einplanen. Bis es soweit ist, können Sie Suko auf seinem Streifzug durch die Radiohistorie folgen. Eine Prise Funkgeschichte heißt sein Buch, das aus 50 kurzen Schlaglichtern auf ganz unterschiedliche Aspekte des Mediums besteht. Konzipiert wurden die Texte ursprünglich als Hörfunkbeiträge, sie sind aber auch in gedruckter Form gut konsumierbar und auch für den Laien verständlich. Sukos Kapitelchen bewegen sich thematisch frei, sie sind weder chronologisch über die 100 Jahre deutsche Rundfunkgeschichte hinweg angeordnet, noch betrachten sie nacheinander technische, organisatorische, strukturelle und so weiter Aspekte. Die Buchseite oder das Mikrofon wird geöffnet und schon ist man bei den Funkrufen, die von Schiffen in Seenot abgesetzt werden. Oder bei der Erfindung des Autoradios, bei innovativen Programmideen wie den Hitparaden, bei der Regulierung von Frequenzen und immer wieder auch ganz lokal auf dem Funkerberg. So bleibt es den Lesern überlassen, ob sie einfach kreuz und quer durch die thematische Vielfalt streifen oder die möglicherweise existierenden Querverbindungen assoziativ zu ergründen suchen. Ansätze für solche Verknüpfungen gibt es einige. Beispielsweise die so unterschiedlichen und dabei fast gleichzeitigen Sendestarts von DT64 und Radio Caroline. DT64 war zunächst ein mehrstündiges Programm des Rundfunks der DDR anlässlich des Deutschlandtreffens der FDJ, also der Jugendorganisation der Sozialistischen Einheitspartei. Ein staatstragendes Projekt, das aber den jugendlichen Zeitgeist der 60er Jahre aufgreifen, sowie mit neuer Musikfarbe und frischer Ansprache die Hörer an die sozialistische Gesellschaft binden sollte.
DT64 war eine Sensation. Live-Moderation und freie Kommentare, locker gesprochene Nachrichten und Musik von den Beatles. So etwas hatte es in der ostdeutschen Rundfunklandschaft noch nicht gegeben. DT64 spielte Musik, die die Jugend hören wollte, und die Reaktionen waren überwältigend. Wäschekorbweise kam die Hörerpost und DT64 erhielt einen Sendeplatz im Nachmittagsprogramm des Berliner Rundfunks.
Radio Caroline wiederum war ein Seesender, also eigentlich eine illegale Station, die von einem Schiff außerhalb der britischen Gewässer aus Pop- und Rockmusik sendete und damit der öffentlich-rechtlichen BBC eine lange Nase machte.
Radio war in den 1960er Jahren auch in England stocksteif. Inhaltliche Beiträge dauerten durchaus 20 oder 30 Minuten. Moderne Musik wurde durch das BBC-Tanzorchester nachgespielt. Radio Caroline wollte anders sein und brachte die englische Rundfunklandschaft gehörig durcheinander. Für viele Bands und kleine Musiklabels war es die einzige Chance, ihre Musik im Radio zu spielen.
Caroline und DT64, der kommerzielle Piratensender und das unangepasst wirkende Jugendradio des Staatsfunks. Man merkt beim Lesen schnell, dass so einige gesellschaftliche, künstlerische und technologische Entwicklungen über politisch-weltanschauliche Grenzen hinweg in den verschiedenen Jahrzehnten ähnlich oder sogar parallel zueinander abgelaufen sind. Zahlreiche Themen in Rainer Sukos Buch dürften den radiobegeisterten Lesern durchaus vertraut sein, wenn nicht in allen Details, so doch im Allgemeinen. Dennoch enthält der Band bei weitem nicht nur Altbekanntes. Auch Fachleute dürften mit Interesse oder sogar mit Staunen erfahren, dass die größte Sendeanlage der Welt in den Zwischenkriegsjahren in Niederländisch-Westindien stand, dem heutigen Indonesien. Von dort aus sollte der Kontakt der Kolonie zum europäischen Mutterland gehalten werden. Allerdings wählten die Verantwortlichen einen äußerst ungünstigen Wellenbereich für die Ausstrahlungen, mit dem Ergebnis, dass Amsterdam von Batavia aus nur in seltenen Fällen per Radio erreicht wurde. Kurios auch die Geschichte der ersten Behelfsausstrahlung von Stereosendungen, der neuen Übertragungstechnik der späten 50er Jahre, bei der zwei Tonsignale einen räumlichen Klang erzeugen sollten. Getestet wurde zu einer Zeit, zu der es weder stereofähige Sender noch entsprechende Empfangsgeräte gab.
Doch die Berliner Radiomacher hatten eine nahezu geniale Idee. Der Sender Freies Berlin hatte durch die Besonderheiten der Berliner Rundfunklandschaft zwei UKW-Sender am gleichen Standort. Und so wurde für die Übertragung des linken Kanals der Sender des SFB 1 benutzt und für den rechten der Sender des SFB 2. Auch der Empfang musste mit zwei Empfängern erfolgen. Dazu wurden die Empfänger in einigem Abstand im selben Raum aufgestellt. Das linke Radio empfing SFB 1 und das rechte Radio SFB 2. Allerdings besaßen die wenigsten Menschen damals zwei Rundfunkempfänger. Doch auch dafür fand sich eine einfache Lösung. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist das gegenseitige Besuchen eine gute Tradition. Die SFB-Radiohörer wurden nun aufgerufen, Freunde und Verwandte zur Sendezeit zu besuchen, einen Rundfunkempfänger dorthin mitzunehmen und so den gemeinsamen stereophonen Erstgenuss zu ermöglichen.
Da sage einer noch, Radiofreunde seien nicht gleichermaßen am programmlichen Inhalt und an der technischen Seite des Mediums interessiert. Wer es noch nicht ganz glaubt, findet in Rainer Sukos episodenhaftem Geburtstagsgruß an den Hörfunk noch weitere überzeugende Argumente. Die echten Fans glauben es sowieso. Eine Prise Funkgeschichte ist erschienen im Bebra Verlag, genau 160 Seiten im Softcover für 16 Euro.